gespielt und Reuer die Möglichkeit und die Scheibe liegt zwischen den Pfosten. Was ist das für ein Start für die Wiener?
Patrick Kane hat Platz. Patrick Kane trifft. Es steht 1-1.
Gar nichts, Anja, dann denke ich, aber ja, vielleicht hat er recht.
Immer noch Kevin Lechner.
Ich habe jetzt schon vorher im Powerplay gesehen, wo Bier wieder hatten, wo wieder schon viel gesagt hat, eine Katastrophe war.
Ja, nicht zu frieren, natürlich nicht.
Und wer trifft? Der Mann, der schon gestern dreimal getroffen hat. Der Topscorer, Daniel Brunner. Und kein einziges Stadion bringt es her, dass er eine scheiß Kamera auf der blauen Linie hat.
Wir haben vorhin in die Hose geschissen.
Es wird ein Herzspiel, das wissen wir. Ja. Wir sind bereit.
Ah, oh, genau. Genau. Genau.
Herzlich willkommen zum 11. Flip-Pass und neben mir hockt Michael Krein, ich bin der Moritz Bill und wenn wir im gleichen Raum sind, kann das noch eins bedeuten. Wir haben ein Live-Gespräch und mir vis-à-vis hockt die Nummer 77 vom EHC Biel, der Robin Grossmann. Hallo Robin.
Hallo zusammen, danke für die Einladung.
Ja, schön bist du gekommen. Für die, also die HCB-Fans kennen die ja, aber uns lassen auch noch ein bisschen andere. Und dann habe ich gemerkt, ja, eigentlich kennen die ja auch im Schweizer Eishockey. Du hast schon sehr viel erlebt. Ich habe mir da ein paar Eckdaten noch aufgeschrieben. Zweifacher Schweizer Meister mit Davos, WM-Silber gewonnen, 2013 mit der Nazi. Spengler-Göppe auch noch gewonnen, das ist wichtig für den Krein, wissen wir. Du hast eben bei Davos gespielt, dann bei Zug, bei Lausanne und jetzt ist die dritte Saison, gell, in Biel.
Genau,
ist auch noch gerade, Saison, ja. Ja, sorry, du hast auch noch gerade verlängert, wirst also auch noch hier bleiben. Und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht könnte man für dich, ich will das ja mal ausprobieren, das muss ich jetzt schon noch erzählen, so mit KI, habe ich überlegt, vielleicht kann mir der ChatGPT noch eine schöne Introduction schreiben über Robin Grossmann. Aber es hat seine Grenzen, kann ich schon vorausschicken, weil es hat mir so einen schönen Einleitungstext geschickt, so, um was man dann würde reden, bla, bla, bla. Und dann habe ich gefunden, ja, tun wir noch ein bisschen spezifischer auf seine Karriere eingehen, dass man da etwas nennen könnte. Und dann ist gestanden. Ja, es ist, wie jetzt das Wort, weiss ich nicht mehr, es war, aber legendär, ist, glaube ich, legendär war, Overtime-Winner gewesen, wo die Schweizer Meisterschaft entschieden hat. Und dann bin ich so gewesen, was, habe ich etwas verpasst? Und habe gerade nachgefragt, ja, sag mir, in welchem Spiel das war. Vielleicht weiss ich das nicht mehr, schon lange her, wo du da Davos warst. Aber dann hat sie zugegeben, ich habe das einfach ausgeschmückt, dass es spannend tönt. Ein kleiner Ausflug, einfach zum zeigen, man muss der KI immer noch ein bisschen auf die Finger schauen. Weil, gell, du kannst bestätigen, du hast nie einen Overtime-Winner für die Meisterschaft geschossen.
Also wenn das KI wirklich weiss, dann Chapeau. Ich habe mal einen Overtime-Winner geschossen, der die Meisterschaft entschieden hat. Aber es war in den Elite-Junioren.
Ah, also, vielleicht hätte es von dort ausgraben.
Ja, genau, das wäre sehr, sehr beeindruckend, wenn das KI würde wissen. Also es war in Kloten damals noch gegen Zürich. Und dort habe ich wirklich es war Best of Five im dritten Spiel, den Overtime-Goal geschossen, der nachher eigentlich den Meistertitel bedeutet hat. Aber ich glaube nicht, dass das KI weiss. Und in der National League, in der Nazi A, habe ich sicher auch schon mal einen Overtime-Winner geschossen, aber nicht einen, der die Meisterschaft entschieden hat.
Und sonst hat sie mir ja das dann gesagt, ja, es war bei U20, oder? Und sie hat es ja dann zugegeben, ja, sorry, ich habe es nur ein bisschen ausgeschmückt. Egal, ich habe ein bisschen für aktuelle Saison geschaut, deine Statistiken, und du hast alle Spiele gemacht in dieser Saison, gell? Du hast keines verpasst. Auch Champions Hockey League hast du jedes gespielt.
Ja, ich glaube, ein Vorbereitungsspiel habe ich frei bekommen. Aber sonst habe ich bis jetzt alle können spielen dürfen. Spielen. Und ja, sicher ein gutes Zeichen, dass mir körperlich gut geht.
Schwerste Arbeit habe ich mir aufgeschrieben. 757 Minuten, 46 Minuten. 46 Sekunden natürlich auf mich, seine Meisterschaft. Mehr als jeden anderen im Team. Und Mr. Penalty Killing, nämlich 96 Minuten und 53 Sekunden. Auch eindrückliche Werte. Und dann dachte ich, ja, wer kann uns besser Auskunft geben als du, warum es jetzt in den letzten Wochen plötzlich läuft, so viel besser. Dass der, glaube ich, 5 von den letzten 6 Spiele hat gewonnen und das Spiel gewinnt, wo der nicht von A bis Z überzeugend war. Was hat sich geändert? Kannst du das irgendwie erklären?
Ja, also wenn man schon nur die Aufstellung anschaut, hat sich sicher die Aufstellung extrem geändert. Ich glaube, wir haben Anfang der Saison zwischenzeitlich glaub, 7 oder 8 Stürmer zur gleichen Zeit verletzt gehabt. Ich glaube, das steckt keine Mannschaft weg. Dann sind immer wieder Spieler wieder zugekommen, wieder ins Line-up gekommen. Es braucht immer ein bisschen Zeit, bis die auch wieder im Rhythmus sind. Das kann man noch so gut trainieren, wenn man verletzt ist und wenn man krank ist. Bis man den Spielrhythmus wieder hat, braucht es einfach ein Zeitchen. Und ja, jetzt haben wir doch seit, würde ich sagen, Mitte Dezember wieder ein komplettes Aufgebot, eigentlich mehr oder weniger alle zurück. Und ja, das macht halt schon den Unterschied. Die kleinen Details, die halt ein arrivierter Spieler besser macht, wie jetzt ein jüngerer, der ja, halt reingerührt wird. Das summiert sich dann mit der Zeit. Und darum gewinnen wir jetzt das Spiel halt ja, mit einem Goal-Unterschied, wo wir vorher im September, Oktober mit einem Goal-Unterschied verloren haben. Es ist ein bisschen mehr Qualität drin und das macht sich sofort bemerkbar.
Hat er vielleicht auch innerhalb des Teams noch Zeug anpasst oder von den Trainern? Weißt du, ist es dort noch so? Oder ist man wirklich eigentlich weiter genau den Weg gegangen, den man schon vorher hat genommen? Und es ist jetzt einfach, wie du sagst, weil die verletzten Spieler zurück waren, weil sie wieder gesund waren. Oder hat man einfach auch irgendwie Anpassungen in der Zusammenarbeit, Team und Trainer und so gemacht? Das ist ja die erste Saison oder mit dem neuen Trainer-Duo. Hat sich dort noch etwas in den letzten Wochen, Monaten geändert?
Ja, also klar. Eben, meine, für das Trainer-Duo war das auch nicht ganz einfach gewesen. Sie sind im Juli, Anfang August. Haben 2 Wochen Zeit gehabt, 3 Wochen Zeit gehabt und dann ist schon mit der Champions League losgegangen. Es ist eine extrem kurze Zeit. Dann sind eben die Verletzten gekommen, hat viele Linienanpassungen müssen machen. Eben das System, klar, haben wir auch ab und zu mal ein bisschen angepasst. Mal sind wir mal ein bisschen passiver gewesen, wieder mal ein bisschen aggressiver. Und jetzt, klar, sie haben ja alle mitbekommen, etwa die mal eine Krisensitzung gehabt und Sachen besprochen. Und jetzt haben wir, glaube ich, unser Spiel ein bisschen gefunden, dass wir die Balance haben zwischen aggressivem Vorchecking, aber auch doch zwischendurch halt mal ein bisschen zurückstehen, wenn du in Führung bist, nicht kopflos mit dem zweiten vorchecken und dann jedes Mal in Konter reinlaufen. Und ich glaube, da haben wir schon können diverse Sachen ansprechen, diskutieren, Video schauen, viel miteinander, untereinander diskutieren und das hat sicher auch geholfen. Aber ich glaube, es hat schon auch viel damit zu tun, dass wir wirklich jetzt auch komplett sind, dass die Balance auch besser verstanden wird, weil eben junge Spieler machen ab und zu halt noch ein bisschen mehr Fehler wie Spieler, die doch schon 200-300 Spiele in dieser Liga gespielt haben. Und von dem her ja, haben wir uns jetzt relativ gut eingerufen, glaube ich, und darum haben wir jetzt auch Punkte geholt. Auch wenn es nicht spektakulär ist, jetzt gegen andere sicher nichts Schönes gewesen, aber ja, meine, schlussendlich musst du irgendwie die Punkte holen, irgendwie in die Top 8 reinkommen, so wie jetzt die Saison verlaufen ist, das sicher das, was jetzt momentan wichtig ist. Und ja, ob jetzt das wunderschönes Hockey ist oder nicht, ja, ist mir momentan eigentlich egal.
Der Deutsche hat vielleicht angehängt, die Balance finden mit dem Vorcheck. Das finde ich interessant. Das ist mir auch schon aufgefallen, gesehen, jetzt ist sehr aggressiv, oder? Das Zweite, wie du sagst. Aber dann gibt es eben wieder Fälle, wo es viel weniger aggressiv geht. Ist das wirklich gerade Live-Coaching? Oder spürt ihr das selber untereinander mehr? Ist das auch gleich geschickt? Das ist eben nachher sehr fragil, oder? Wenn nicht alle den gleichen Plan haben, kann es dann schnell schief gehen, oder?
Genau, aber ich glaube eben, dass wir jetzt wirklich die letzten paar Spiele immer so das gleiche Line-up gehabt haben, dass weisst, okay, die spielen mit denen zusammen, dann kann sich die Chemie auch bilden. Und dann weisst, okay, vielleicht die Linie ist jetzt mehr eine aggressivere Linie, zum Beispiel Künzle, Salinen sind sicher zwei, die mit dem Vorcheck mehr können Druck machen wie jetzt ein Gunti, ein Brunner und ein Kessler sind vielleicht eher die mehr aus dem Rush rauskommen. Oder? Und das macht ja das Spiel von Biel auch aus, so ein bisschen, dass einfach der Gegner manchmal ein bisschen unvorhersehbar, weil eben, du hast eigentlich 4 Linien, wo alle ein bisschen ja, ein anderes System spielen, ja. Sozusagen.
Und ja, das ist vielleicht das, was mir auch schon aufgefallen ist.
Genau, oder? Und Ja, ich glaube, das ist auch für das Trainer-Duo, wo das halt ja, nicht kennt hat, auch relativ schwierig. Oder? Dass du halt so viele verschiedene Charaktere in einer Mannschaft hast und so viel ja, auch manchmal so ein bisschen andere Gedanken. Also wenn wir das zusammen diskutieren, dann kommst du nie auf den grünen Zweig, weil alle haben andere Ideen oder viel. Und das ist ja, ein bisschen eine Challenge in dieser Mannschaft. Aber ich glaube, das macht auch die Stärke aus von dieser Mannschaft, dass man wirklich so die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Spielertypen haben und eben, wie ich gesagt habe, dann sehr unberechenbar macht für den Gegner.
Wenn ich da gerade darf einhaken bei der Linie, ja, auch nachgeschaut, in den letzten 12 Spielen hat Biel 9-mal gewonnen und genau seit den letzten 12 Spielen bist du mit dem Backpartner Luca Christen zusammen. Vorher hat das immer ein bisschen gewechselt. Vielleicht dort etwas dazu, auch zur Zusammenstellung jetzt in Verteidigung.
Ja, eben, ich habe natürlich die ersten 2 Jahre oder 2,5 Jahre hauptsächlich mit dem Alexander Jakovenko zusammengespielt. Das hat aus meiner Sicht auch sehr gut harmoniert. Erste Saison leider sehr oft verletzt gewesen und darum ja, haben wir die Linie eigentlich so ein bisschen so umgestellt. Und jetzt habe ich mit dem Luca Christen dürfen zusammenspielen. Haben auch so ein bisschen durchgemixt. Manchmal ist der Janik Stampfli auch noch dazugekommen. Und ich glaube, es hat sehr gut funktioniert. Wir müssen sicher noch uns auch noch ein bisschen finden, ein bisschen reingrooven. Ich rede sehr viel auch mit ihm, probiere ihn zu unterstützen. Er ist auch ein jüngerer Spieler, hat noch nicht so viel Erfahrung. Ich glaube, 50, 60 Nationalspiel. Und ja, da braucht es immer noch ein bisschen eben das Feintuning. Aber er ist extrem lernfähig, er will lernen, er will Sachen besser machen und ja, darum hat das sehr gut funktioniert auch und ich bin sehr froh, dass er jetzt auch den nächsten Schritt gemacht hat und er wird sicher ein sehr wichtiger Teil sein von dieser Mannschaft auch in den nächsten paar Jahren.
Englisch in Kloten, bist du nicht so zufrieden mit ihm, oder? Ist das gegen Kloten gewesen?
Ja, genau.
Kannst du nicht das noch ein bisschen... Ich habe es so halb mit einem Auge im Fernsehen gesehen, aber ich bin eigentlich nicht ganz... Ja. Wir haben geführt, oder? Das war auch ein bisschen das Ding. Das war irgendwie 4-0 schon, oder nicht? Keine Ahnung.
Ja, ist es 4-0? Ist es so klar gewesen? Ja, Emotionen bin ich manchmal halt immer so ein bisschen aufbraust. Das ist vielleicht auch nicht meine beste Eigenschaft. Aber ich bin froh, dass er das relativ gut annehmen kann, auch wenn ich manchmal halt ein bisschen lauter werde. Aber ich probiere ihm das nachher zu erklären. Wir schauen dann zusammen Videos an und dann tun wir das eigentlich nach dem Spiel oder am nächsten Tag, wenn ich heute vorher schon erzählt habe, das Video schauen und so das analysieren. Und manchmal gibt es das im Gefecht von einem Spiel, dass die Emotionen manchmal ein bisschen hoch gehen.
Gut. Was ist jetzt noch möglich? Weißt du, mit richtig Playoffs jetzt? Oder die letzte Runde, das Wochenende, 6 Punkte, ist sehr für euch gelaufen. Auch noch, was die Gegner haben gemacht. Das zweite bin ich, darum bin ich ehrlich gewesen, hoffentlich reicht es noch irgendwie die Play-Ins.
Ja, wir haben mal hitzige Diskussionen gehabt, auch untereinander. Ich habe das Gefühl gehabt, man muss ein bisschen Zeit geben, habe ich aber gesagt. Jetzt ein bisschen Geduld haben. Es läuft fast ein bisschen auf das raus, habe ich das Gefühl, im Moment. Wir hatten Geduld gehabt. Und jetzt? Noch 13 Spiele und man ist am Rang 6 dran. Also.
Ja, eben, also ich bin ehrlich, ich habe die Tabelle dieses Jahr auch nicht viel angeschaut, weil es hat...
Muss man nicht.
Ja, es hat man wahrscheinlich auch nicht gut getan, wenn sie angeschaut hat. Also eben, merkst du es auch selber, wenn... Ja, wir sind in allen Spielen eigentlich dran gewesen, aber wir haben gleich immer verloren. Und dann weisst du, ja, du bist wahrscheinlich nicht so gut klassiert. Und eben seit würde ich sagen, Mitte, Anfang Dezember ist jetzt die Spirale in die andere Richtung gedrillt. Vorher sind wir wirklich immer in dem Abwärtsstrudel gewesen und haben gleich immer den Weg gefunden, um die Spiele zu verlieren. Momentan, finden wir einen Weg, um die Spiele zu gewinnen. Und... Ja, wo es dann anführt, das werden wir sehen. Ich glaube, wir müssen von Spiel zu Spiel nehmen. Aber Ja, ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, Platz 8 muss sicher das Ziel sein, dass du zwei Chancen hast, um in die Playoff zu kommen. Und es ist so eng. Eben, jetzt habe ich, glaube, gestern habe ich die Tabelle angeschaut, nachdem Kloten gewonnen hat. Es ist von Platz 12, ja, eben, es ist Rappi. Ich meine, Rappi kann heiß laufen. Sie haben eine gute Mannschaft. Und ja, mit den 3-Punkte-Regeln geht es dann gleich schnell. Also von Platz 12 bis Platz 5 ist es eng. Also klar, ich sage nicht, dass Rappi jetzt noch auf Platz 6 kann kommen, nee. Aber es kann noch so viel passieren. Mit den 3-Punkte-Regeln eben, sind noch, also 39 Punkte kann man noch holen. Also es sind schon noch viele. Ja. Oder? Und es ist 2 Verlustpunkte auf Platz 6. Oder? Mhm. Aber gegen hinten sind es auch nur 9. Von dem her, ja, es ist sicher, unsere Tendenz stimmt, gegen vorne, gegen oben. Aber ich glaube, wir müssen nicht übermütig werden. Ich glaube, Platz 8 muss Ziel sein. Und ja, ich glaube, das sollte auch ein realistisches Ziel sein.
Also man redet nicht von Platz 6, sondern Platz 8.
Ja, also das habe ich jetzt gesagt. Du musst die anderen fragen. Also, ich meine, es hat nie konkret über das geredet. Weil zwei vorausschauen, klar, wir haben immer das Ziel gehabt, ist Top 6. Das war Anfang der Saison das Ziel gewesen. Aber wenn du jetzt den Saisonverlauf anschaust, dann ja, ist das Ziel dann mal gewesen, mal in die Play-In zu kommen. Also, weil ja, es hat zeitweise nicht so gut ausgesehen. Von dem her wollte ich jetzt auch nicht irgendwie übermütig werden, sondern sagen, hey, ja. Top 8, meine, dann hast du wirklich zwei Chancen, um mit Playoffs zu kommen. Und ich glaube, das ist realistisch. Dann hast du sicher nochmal zwei Heimspiele. Und das ist sicher für den Club auch etwas, was wichtig ist, von der finanziellen Seite her. Aber klar, wenn es Top 6 ist, ist es ja umso besser. Aber
nein, ich sehe, das Team hat eben schon Potenzial. Wenn man so wieder ein Match gegen Genf war, daheim, da bin ich so aus dem Stadion und bin dann wow, das ist back to the future. Also nicht, ja, es ist wirklich so gewesen, wie letztes Jahr zum Teil, einfach und sehr souverän und defensiv und so. Und ich dachte, ja, jetzt der die Playoffs längt, dann ist der vielleicht schon.
Ja, also etwas drin. Es ist, ja. Also schlussendlich, ich glaube, eben, wenn man das Team anschaut, wenn man das Potenzial vom Team anschaut, dann weiss man, zu was wir fähig sind. Und das wissen auch die Gegner. Und ich glaube, ja, egal ob mit dem Play-In oder Play-Off oder was auch immer, ich glaube, Biel ist nicht Kandidat Nummer 1 von der. Also wünscht sich niemand, dass man auf Biel trifft, glaube ich. Weil eben, wir haben Potenzial, wir können heiß laufen und darum, ja, also ich glaube, es ist einiges möglich, aber eben, wir müssen jetzt auch von Spiel zu Spiel schauen und dann am Schluss spielen wir dann die Play-In oder die Play-Off und dann schauen wir, was rauskommt.
Ja, Tendenz ist ja, dass eben im Moment, wie du gesagt hast, die Spirale geht auf und somit kann man wirklich zuversichtlich, glaube ich, gegenschauen.
Ich würde doch an dieser Stelle noch eine Zuschauerfrage hineinspielen. Und zwar hat jemand gefragt, ich wollte schnell mit dir darüber reden, ob vielleicht nächste Saison definitiv auf die Center-Position wechselst. Weil er gesehen Talent mit einem Smiley.
Definitiv nicht, nein. Nein, es ist, wie gesagt, wir haben zeitweise 7-8 Stürmer gleichzeitig verletzt gehabt. Ob jetzt das die richtige Entscheidung war, ist mich als Center laufen lassen. Das ist nicht meine Aufgabe. Für das haben wir Trainer, für das haben wir Entscheidungsträger, die die Entscheidungen treffen. Er hat mich gefragt, ob ich das möchte machen, weil er mir vertraut, weil er weiss, dass ich defensiv einen soliden Job mache. Und ja, ich habe die 5-6 Spiele das probiert umzusetzen. Offensiv ist gerade gar nichts gekommen, aber
ja, war aber jetzt Ziel gewesen, oder?
Ja, eben, ich glaube, es war einigermaßen okay gewesen. Bulli habe ich dann auch irgendwann herausgefunden, dass es einigermaßen funktioniert. Von dem her war es eine spannende Episode gewesen, etwas Neues. Aber ich glaube, ich bleibe bei Verteidiger.
Der Ratgeber hat noch die schlechtere Bulli-Quote gehabt.
Ja, aber hat, offensiv, nachher vor allem als Flügel, hat er extrem viel kreiert. Ja, ja. Also Brunner, Gunti, Ratgeber ist, glaube ich, so ein bisschen statistikmässig eine von den produktivsten, nur was Chancen kreieren, Linie gsi. Ja. Und die haben gefunden, er hat das sehr gut gemacht. Und ja, also er hat definitiv offensiv mehr Potenzial als ich.
Ja, das war Art on Ice 2.0 gewesen, also mit ihm da. Das ist wirklich...
Genau,
ja. Dann etwas anderes, was ich noch aufgeschrieben habe, ist ein bisschen weit hergeholt, aber beim 1-0 am Samstag ist ja sehr unglücklich geht durch Böck am Schiri an Fuss, oder? Das war der Wiegand. Und dann ist mir plötzlich durch den Kopf, weil ich wusste, wir haben dich als Gast. Da hast du mal so über einen Schiri ein bisschen aufgeregt, aber das war nicht der Wiegand, das war der Lemmelin, gell? Es gibt darum eine Szene, gell? Ich erzähle mal, wo Genf war, wo er dich auf die Strafbank geschickt hat, obwohl du gar nichts faul hast gemacht.
Ja, es gibt so Schiedsrichter, wo
du weisst... Du hast mir nicht schön erzählt, ja, wenn er nicht weiss, er hat nicht gewusst, wer, und dann nimmt er halt 77. Ja. Und es ist, eigentlich war es der Kessler. Und so, ja. Und dann ist mir eigentlich in den Sinn gekommen. Und dort eben, du hast, wie du vorhin schon gesagt, was um Luca Kistis ging, so ein bisschen deine Emotionen gesehen, das Herz auf der Zunge, das hat mir wie so gefallen. Und dann hast du mir auch gesagt, geh mal schauen, wir verlieren immer, wenn er pfeift. Das hat dann nicht ganz gestimmt, glaube ich.
Also, nein, aber man kann nicht sagen, wir verlieren immer. Ich kann sagen, wir haben mehr Strafen,
glaube
ich. Wenn er pfeift. Ja, nein, aber es gibt so Schiedsrichter, die du weißt, eben, ich bin doch auch schon ein paar Jahre dabei jetzt, und wenn die Schiedsrichter pfeifen, weißt du, heute darfst nichts machen, weil er hat dich, der weiss, hat dich auf dem Radar, du, und ja, das weiss man. Und
sollte aber nicht so sein, oder?
Es ist ja... Sollte nicht so sein, aber es sind auch nur Menschen. Von dem her, du, eben, es gibt, ja, vielleicht sind Spieler, einer ist einem sympathisch, ein anderer weniger. Die sind einem unter Druck, die haben auch eben 6.500, 7.000, je nachdem, Stadion, hinten dran, wo pfeifen, und ja, ich glaube, es ist sicher kein einfacher Job. Und ja, ich bin früher als junger Spieler, bin ich noch viel, also bin ich, habe ich mit den Schiedsrichtern am Alisch angesagt. Und
das haben sie eben noch gefragt, ob das schon immer so
ist. Nein, ich muss noch meine Strafenstatistiken mal anschauen. Also ich habe immer mega viele Strafen gehabt und auch eben viele gemotzt in den Junioren schon. Und
aber das ist besser geworden, also
Motzen. Das ist viel besser geworden, so ja, nein, gar nicht. Nein, also schon ab und zu noch, wenn es mir wirklich den Deckel läuft. Aber nein, eben, wie gesagt, ich bin älter geworden, ich habe mich besser im Griff, habe gelernt, dass es nichts bringt, wenn man sich über den Schiedsrichter aufregt, weil er wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Ausser der geht Video schauen heutzutage, das ist natürlich auch noch neu, oder, mit diesen Strafen. Aber nein, das bringt nichts und man muss probieren, die Emotionen für sich behalten und dann kann man eine bessere Leistung abrufen. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch lernen durfte im Verlauf meiner Karriere. Ja, und noch zurück zum Herrn Wiegand. Ja, da ist halt der Blöde im Weg gestanden. Dann hat er mich gefragt, was soll er machen? Und ich habe gesagt, ja, also in die Mitte fahren ist nie die beste Lösung. Als Schiedsrichter bleibst du lieber an den Banden. Aber,
ja, das jetzt hast du nicht gesehen, was ist der dort?
So ein Leib
und so.
Es hat niemand
gesehen. Im Fernsehen gesehen.
Ja. Es haben mega viele nach dem Match gesagt, was ist denn dort passiert? Wieso ist denn der so allein? Ich gesagt, ja, wenn der Hofi die Scheiben rausschießt und der andere steht im Weg, dann ja. Aber eben, das ist... Es ist noch nicht so wie im Fußball, was abpfeift. Das ist ja jetzt neu.
Jetzt ist Schiri dort nicht mehr Luft?
Nein. Wenn der Schiri den Ball so ablenkt, dass er einen Vorteil für eine andere Mannschaft generiert, wird abpfiffen. Und gibt es Schiri-Ball.
Das wäre eigentlich auch etwas für sie so okay.
Das wäre etwas langfristig. Wenn ich zurückdenke, eben, solche Goal, das hat sich in der ganzen Geschichte vom Hockey immer wieder. Wenn das ein normales Quali-Spiel ist, kannst du noch sagen, okay, aber wenn es irgendwann ein WM-Spiel ist, ein Playoff-Spiel.
Das Play-In-Spiel. Ja,
komm, Play-In, dann, das ist wirklich... Und gleich muss man sagen, ja, jetzt ist er da gestanden. Ich will den Job auch nicht machen. Und solche Spiele wie du jetzt, könnte ja eben solche sein, die vielleicht später gerade die Seite wechseln könnten. Und plötzlich als Schiedsrichter auf. Ich denke jetzt an Philipp Pritz. Philipp Pritz, immer ein schwieriger Spieler gewesen.
Ja, aber das ist jetzt ein Schiedsrichter, er ist verantwortlich.
Jetzt ist er, und gleich ist er jetzt in diesem Konstrukt. Ja, sag niemals nie vielleicht, oder vielleicht siehst du hier klar. Also ich selber kann sagen, Schiedsrichter hätte ich nie können.
Nein, also ich bin an der Trainerausbildung dran momentan und dann dürfen wir auch 3 Schiedsrichter-Einsätze machen. Und ja, ich habe noch einen vor mir am 31. Januar. 2 habe ich schon absolviert. Aber ich kann auch definitiv sagen, es wird wahrscheinlich auf keine Schiedsrichterkarriere rauslaufen. Aber eben, wie gesagt, es ist ein extrem wichtiger Job, extrem schwieriger Job. Du kannst eh nie allen recht machen. Du bist eh immer der Buhmann auf einer Seite, vor allem eben auf Spitzenniveau. Bei Junioren sogar schon, wenn du an die Eltern denkst oder an die Trainer, je nachdem. Das ist, von dem her, nein. Ich werde definitiv nicht Schiedsrichter nach meiner Karriere.
Aber Trainer, wenn ich da
viel habe. Ja, sicher. Ja. Und jetzt sogar noch die Frage.
Du kannst
es nicht unbedingt, ich habe noch andere Sachen. Aber eben, was ist das langfristige Ziel, Trainer? Ist das konkret, wenn du mal etwas nach der Spielkarriere oder nice to have?
Ja, also eben, sicher mal nice to have, dass man mal etwas hat, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie einen Weg, wo ich mich sehe nach der Karriere schon wie andere Spieler, die wissen, ich gehe irgendwie zu einer Bank arbeiten oder ich gehe zu einer Versicherung. Da bin ich noch nicht so weit. Aber ich glaube, Trainer ist sicher etwas, was mich sehr würde interessieren. Jetzt vor allem eher bei den Jüngeren oder bei den Junioren, nicht jetzt auf National League-Stufe. Weil ich glaube, ja, ich spiele jetzt 30 Jahre Hockey. Ich glaube, das ist die Kompetenz, die ich habe, wo ich glaube, auch etwas kann zurückgeben kann. Und das wäre sicher spannend, um nach der Karriere vielleicht ja, im Nachwuchs etwas zu machen und dort die Erfahrung, die Sachen, die ich gelernt habe, ja, weiterzugeben.
30 Jahre? Hast du gesehen, mit welchem Alter hast du da angefangen?
Ja, ich habe mit 5 Jahren angefangen, okay. Ja.
Weil wir kreuzen uns ja auch am Samstag in der Hockeyschule. Deine Kinder gehen jetzt in die Hockeyschule. Ist das so etwas, wo du denkst, oh, cool, wenn sie mal Profikarriere einschlagen? Oder hat er mal schon mit Spielern geredet, wo er gesagt hat, nein, ja nicht. Ich weiss, was das alles bedeutet, lieber nicht. Ich soll etwas anderes machen. Oder hast du das gar noch nie so konkret überlegt?
Das ist mir eigentlich blöd gesagt gleich. Also es ist... Das ist ihr Leben, also sie dürfen das entscheiden, wenn sie wollen, Hockey-Profi werden, dann unterstütze ich sie in dem, aber wenn sie das einfach jetzt machen, weil sie es momentan cool finden und dann entscheiden sie sich für etwas anderes, dann unterstütze ich sie in dem Weg. Also ich glaube, eben irgendwie ein Kind in eine Richtung drücken, zwängen, das bringt nichts. Ich glaube, man muss diesen Kind die Freiheiten geben, die Sachen können ausprobieren, egal was sie machen und ja, sie unterstützen, sie ermutigen, wenn sie etwas machen wollen und sie dort unterstützen. Ich glaube, das ist wichtig. Und von dem her, ja, wenn sie Hockey-Profi werden wollen, dann unterstütze ich sie auf dem Weg. Und wenn nicht, dann unterstütze ich sie auf einem anderen Weg. Ja.
Was war bei dir so der Ausschlag? Hast du schon von Hockey? Hast du irgendwie Verwandte gehabt, Kollegen? Im Fernsehen gesehen, was ist das?
Ja, ein schwerer Schaden, nein, ich hatte einen Helmtick als kleiner Bub. Ich hatte immer einen Helm, sei es American Football Helm, Velo Helm, Motocross Helm, wirklich alles. Und
also bist du immer auf den Kopf gefallen, oder etwas cool
ja, wahrscheinlich. Meine Frau würde fragen, wahrscheinlich würde sie sagen, ja, zu viel auf den Kopf gefallen, nein. Nein, einfach, keine Ahnung, ich einfach gerne Helm gehabt. Wieso? Eben, als Kind, eben, Sachen weisst du nicht mehr. Also ich weiss nicht mehr, der Damian weiss zwar noch alles, was er als 3-4-Jähriger gemacht hat. Er hat so ein gutes Gedächtnis, aber meins ist nicht so. Von dem her, ja, habe ich einfach gerne Helm gehabt. Und dann sind wir mal in Wolle, ist halt die Eisbahn offen gewesen. Jetzt nicht mehr, jetzt haben sie auch mal ein Dach bekommen, seit 5-6 Jahren. Und dann sind wir dort an der Rüsno gefahren und mit dem Velo und hat natürlich Hockeyspieler für mich gehabt und die haben einen Helm gehabt. Und dann habe ich meinem Papi und meinem Mann gesagt, ja, ich würde das auch gerne mal ausprobieren, weil die haben einen Helm.
Sehr cool.
Und dann sind wir aufs Eis und dann, ja, habe ich einen Velo-Helm gehabt und so und dann sind wir auf Kanada reisen und dann habe ich gesagt, ich will auch Hockey spielen und dann haben sie mir in Kanada einen Helm gekauft und dann, nachdem dass wir zurückgekommen sind, habe ich dann angefangen Eishockey zu spielen. Ja, bin ich dann in die Hockey-Schule, so ein Eiskunstlauf. Also im Margen haben wir dort, in Wohlen haben wir noch Eiskunstlauf gehabt. Ich durfte nicht direkt ins Hockey, ich zuerst mit dem Schlittschuh fahren lernen. Und nachher hat mir das so gefallen und bin ich eigentlich bei dem geblieben.
Eigentlich der Helm.
Ja. Ah, das stimmt, der wäre jetzt in dem Fall nie gesehen, oder ohne Helm. Ja, ich bin jetzt so jung, dass es noch mal ohne Helm hat gespielt, oder ganz früh.
Nein, unser Trainer in Lausanne war der Letzte, der ohne Helm gespielt hat. Der McTavish.
Craig McTavish.
Genau. Ja. Der ist auch zu viel auf den Kopf gegeben. Ja.
Du, apropos Kanada, du hast irgendwie verwandt, hast du Abstammung irgendetwas Kanada?
Ich habe auch den kanadischen Pass. Meine Mami hat 10 Jahre in Kanada gearbeitet und gelebt. Und dann hat sie den kanadischen Pass bekommen. Nach, glaube ich, 7 Jahren kommst du über, wenn du in Kanada lebst und arbeitest. Oh, okay. Und dann ist sie aber zurück in die Schweiz gekommen, hat meinen Papa kennengelernt. Bin ich entstanden und meine Schwester. Und dann kannst du wie für deine Nachkommen kannst du eigentlich auch den Pass dann beantragen. Cool. Darum habe ich den Pass. Ich habe kein kanadisches Blut, nichts, aber zum Reisen und
ist irgendwie ein Vorteil zum Reisen? Oder bringt dir das etwas?
Höchstens, wenn du Kanada gehst. Commonwealth halt überall ist natürlich schon ein Vorteil. Mhm. Und Amerika brauchst du auch kein Visum, musst nichts, kein Sesta, nichts ausfüllen. Ja. Kannst direkt rein.
Auch für die Staaten?
Ja. Ja, das ist schon ein Vorteil. Ja, und der zweite Pass ist immer gut. Also,
Das ist noch cool. Ich habe mich auch schon gefragt, woher das kanadische Zeichen kommt. So mit reinen Schweizer, mit kanadischem Baster, das Engagement von Mutter damals in Kanada.
Genau.
Gibt es aber noch Kontakt zu Kanada? Sind wir jetzt gleich noch Hunger? Weißt du, wo Mutter dann vielleicht gesehen ist, dass man mal gesagt hat, komm, den Robin nehmen wir mal. Oder dass du mal gesagt hast, ich will jetzt mal dort irgendein Camp. Was weiß ich.
Ja, ein Camp bin ich auch schon gewesen. Also ich war mit 13, 14 mal irgendwo im Zeug aussen, mal in einem Camp gewesen. So. Sie hat für eine deutsche Firma gearbeitet, die so ein bisschen Pelz dazumal importiert und exportiert hat. Und das ist schon lange her. Und sie hat schon noch Kontakt, aber die sind halt auch nicht mehr in Kanada wirklich. Die sind auch wieder überall verstreut auf der Welt eigentlich. Wir sind eben dort, wo wir sind reisen, bevor, mit 5 oder so war das. Dort sind wir einfach 3,5 Monate durch Kanada gereist und haben so ein bisschen das Land angeschaut und eigentlich auf Vancouver geflogen, sind alles hochgefahren bis auf Anchorage und dann wieder runter auf Calgary und dann wieder zurück auf Vancouver, dann auf Montreal noch angeschaut, bis ich in Montreal war und dann von Montreal wieder heim. Und ja, das war eine coole Erfahrung gewesen, aber jetzt sonst ein Bezug zu Kanada ist jetzt eigentlich nicht da. Nein.
Aber bist du eher für Kanada, wenn jetzt Kanada gegen Tschechien spielt? Nicht einmal.
Ja, also als Hockeyspieler ist Kanada sowieso das...
das Mutterland.
Genau. Und wir werden schon eher für Kanada. Aber hat sich eigentlich immer erübrigt, weil... Ich durfte für die Schweiz spielen. Und dann bin ich eigentlich für die Schweiz. Ja.
Apropos Reisen. Mir ist da, als ich auf Champions Hockey League reise, und auch apropos Tschechien, bei dabei gewesen, aufgefallen, dass die eine Jassgruppe hat. Mit dem Brunner, Telemann Schläpfer ist das, glaube ich. Wie kommt das Jassen? Wir haben kurz darüber geredet, das ist jetzt bei unserer Generation aber nicht mehr so aktuell. Ist das bei dir schon immer ein begeisterter Jasser gewesen?
Nein, ich habe das natürlich auch eigentlich bei Hause haben wir das auch nicht gelernt. Also meine Eltern haben auch nicht gejasset. Ich habe das in Kloten gelernt, von Felix Hollenstein.
Ah, geil. Hat man das müssen als junger Spieler?
Irgendwann, wenn du halt am Mittagstisch im Restaurant unten gehockt bist und der Felix Hollenstein und der Beize dort zumal noch von Kloten dort waren, hat es dann geheißen, ja komm, jetzt jassen wir eins. Und dann habe ich es so gelernt. Und auf die harte Art habe ich es gelernt, weil es sind die ältere Generation sind extrem gute Assen gewesen. Sie haben sich jede einzelne Karte können merken.
Und um Geld auch. Und
die, ja, ja.
Die schon,
ja,
ja.
Denkt, ja, ja, natürlich, natürlich. Dem, mit deinen 500 Franken Juniorenvertrag. Genau. Ja. Da ist dann die Hälfte eigentlich abgedruckt. nein, ich habe das ja, eigentlich durch Felix Hollestein gelernt. Und ja, nachher haben wir den Nazi haben wir viel gejassen. Immer. Früher natürlich auf der Garfahrt, in Davos-Zeiten auch noch viel. Nachher, ja, siehst du dann das Tablet und die iPhones und all das schießt mich tot Zeug und jetzt wird halt nicht mehr viel gejasset. Jetzt wird in sein Tablet hineingeschaut und auch nicht mehr geredet, sondern ist jeder für sich ein bisschen und das hat sich schon ein bisschen geändert, ja. Und früher musste man einen Film auswählen, oder? Früher die Jungen spielen eine VHS-Kassette,
yeah, genau.
Auslehnen in der Bibliothek, Videothek und haben den Film einmal geschaut, ja. Und da war sie nach dem Match. Und wenn du einen scheiß Film ausgesucht hast, hast du es dann gehört.
Oh, okay.
Ja, ja.
Ah, das war so ein bisschen der Garderobe-DJ. So
genau, ja, für Jungen. Ja, müssen, ja, ja, sicher. Und da war jetzt so ein Automat, wo ich können.
Ja,
die
Kassette. Dann wären wir auch mit dem Thema Hockeyfilme.
Ja. Ja. Ja, das haben wir nicht, Hockeyfilme haben wir nicht geschaut. Nein, das wäre nicht gut angekommen.
Ja, und eh schon am Match.
Genau. Ich glaube, der Ritter vorne hat gesagt, kein Hockeyfilm mehr schauen.
Das kann ich
mir
vorstellen. Ich
schaue
mir noch
eine Handplatte. Gleich noch schnell, wenn man bei Kind hat, noch ein Idol, nimmt mich noch ein bisschen Hunger. Irgendwann hat sich das abzeichnet, auch, als du Verteidiger wirst. Gibt es irgendwann in der Zeit vom Nachwuchs, heisst es mal so, Grossmann ist auch eher der Back. Hast du dort dann irgendein Idol gehabt? Kann ein Stürmer sein, natürlich. Was dich ein bisschen geprägt hat dann in deiner Jugendzeit?
Also ganz früher, darf ich fast nicht sagen, war Reto Pavoni. Ich war Kloten-Fan. Und Pavoni, ja, ist einfach, ich weiss auch nicht. Ja. Obwohl sie immer zwischen den Beinen bekommen hat, aber ja, das ist so gleich, ja, wirklich, ich glaube, mein erster Hockeymatch war irgendwie mit 6 oder 7 im alten Hallenstadion im dritten Rang. Meine Cousine, ihre dortzumalige Freundin, hat mich mitgenommen in den dritten Rang rauf und eben, das ist ja einfach Marihuana-Höhle.
Ja, ich kann es mir sagen, das ist wie
ich kaum etwas sehen. Ich kann kaum das Gelände rausgesehen dort. Und es ist Rauch und alles. Aber das war so meine erste Erfahrung in einem Hockeystadion. Und ich glaube, sogar Derby. Und da habe ich ein ZSC-Libli bekommen, natürlich. Aber ich bin nachher einfach Kloten. Kloten ist für mich einfach so ein bisschen. Ja.
Und dann der Goalie, weißt du, warum geht der Goalie? Du bist nie Goalie gewesen?
Nein, ich bin nie Goalie gewesen. Aber ich glaube, Goalie habe ich. Also, ich wollte auch mal Goalie sein. Und dann haben meine Eltern gesagt, du wirst nicht Goalie. Du kannst nicht 60 Minuten dort stehen und einfach, du bist viel zu hibbelig und zu hyperaktiv. Du musst dich bewegen. Und dann bin ich eigentlich nie, ich glaube, einmal so bei Goalie gewesen. Mit den Junioren tut man ab und zu noch abwechseln, der U9, der Bambini dort einmal. Ja, und dann bin ich eigentlich immer so ein bisschen, ja, halt in Wohl einer von den Besseren gewesen. Und dann habe ich eigentlich Stürmer gespielt, Center, bis U13. Und nachdem ich auf Kloten gekommen bin, hat dann der Mirek Kibler gesagt, du wirst jetzt Verteidiger. Und dann von dort an bin ich nachher Verteidiger gewesen. Und so ein bisschen Idol, ich glaube, Niklas Lidström war immer einer, der mich extrem beeindruckt hat. Wir haben noch nicht so YouTube und so, das ist erst später gekommen. Aber so die Don Cherry-Videos, die man einmal gesehen hat. Und man hat gleich auch ein bisschen das Internet ein bisschen aufgekommen. Und dann hat man ein bisschen nachlesen ein bisschen. Und halt einfach seine Spielweise. Es war nicht ultra spektakulär. Es war jetzt kein Karl McCarr gewesen, aber er hat einfach keinen Fehler gemacht. Er hat, wenn er etwas gemacht hat, hat es Hand und Füße gehabt. Und einfach grundsolid. Und das ist ja, so ein bisschen, eigentlich so ein bisschen mein Idol gewesen.
Grosser Verteidiger.
Ja, nicht
und du,
schlecht.
Ne? Und du holst dann in Stockholm eine Silbermedaille mit der Schweiz.
Ja, das war ein guter Bock. Ja. Also.
Und verlieren gegen Schweden.
Ja, nein, genau.
Eben, ich habe ja die Hand gebrochen im zweiten Spiel und dann ich habe ja nicht mega viel Eiszeit gehabt. Ich habe damals 7-8 Minuten Eiszeit gehabt, die 7 Spiele, die ich gespielt habe. Aber es war eine extrem coole Erfahrung gewesen. Wir haben zurückerinnern, null Kredit gehabt, auch von euch Medienschaffenden. Wir haben glaube ich, 13 Neulinge gehabt in dieser Mannschaft, die nie eine WM gespielt haben. Aber wir hatten so einen coolen Groove gehabt miteinander. Es war 3 Wochen das schönste Wetter in Stockholm. Wir haben es lustig gehabt, wir waren draußen, wir haben Sachen unternommen. Und es hat einfach gepasst. Also, wir sind, ich weiss noch, Vorbereitungsspiel, haben wir das 1-3-1 gespielt mit dem Sean Simpson. Nichts hat funktioniert. Ich glaube, jedes Spiel verloren, wirklich schlecht gewesen. Das letzte Spiel gegen Deutschland vor der WM. In Rapperswil, glaube ich, super gelaufen, gut gespielt. Kommen wir an die WM und das 1-3-1 hat funktioniert. Unglaublich. Und es hat einfach, der Flow hat gestimmt. Es ist, ja, eben, wir sind dort gewesen, wir haben es gar nicht gecheckt. Oder? Die erste WM, dann ist eben der Segi und der Blüsi und der Tino und einfach ein Wuckler war auch noch gewesen. Und sonst sind praktisch nur Neuling gewesen. Und ja, wir haben einfach eine gute Zeit gehabt zusammen. Und
seid ihr erst auszeichnet, so Erik gewesen, oder nicht?
Ja, es ist 10 Jahre.
Genau, 10 Jahre
ist es, habe ich Bildchen gesehen. Ja. An den Swiss Hockey Games genau. haben wir eine Flasche Champagner bekommen und haben dürfen aufs Eis genommen. Ja, das ist... Ja, das ist auch für die Leute ist das natürlich etwas Lässiges. Jetzt für uns ist es mehr gewesen, dass wir uns wieder mal gesehen haben, zusammengekommen sind. Wir haben glaube ich, keine Sekunde von dem Match gesehen, wo Schweiz-Tschechisch war. Aber wir sind in der Loge und haben einfach wirklich eine gute Zeit gehabt und haben sich die alten Zeiten, die neuen Zeiten. Und eben so ein Teamsport ist also halt mega cool. Wenn man zusammen Erfolg hat, das verbindet einem das Leben lang. Man kommt zusammen, man hat etwas, wo man darüber reden kann. Und das ist, ja, das nimmt einem niemand. Das ist mega schön.
Du hast vorhin gesagt, Idol, hast du vielleicht auch einen Mentor gehabt, Spieler? Weißt du, wo du als junger Spieler bist aufgekommen, jemand, der viel hat beigebracht oder so? So wie du jetzt eben für jüngere Spieler bist. Hast du irgendjemanden gehabt, der die Hölle prägt hat, oder nicht?
Ja, also ich glaube, in Claude war der Kimo Rintan, der extrem auch mit den Jungen geschafft hat. Er ist zwar ein Stürmer, wie wir alle wissen, wahrscheinlich immer noch. Aber er hat damals schon mit den Jungen extrem geschafft, hat er kleine Tricks gezeigt, hat er Schlittschuhtechnik gezeigt, hat er gezeigt, wie man besser schiessen kann. Und so. Und er war einer, der jetzt in Claude sicher mehr extrem Eindruck gemacht hat. Und nachher in Davos hatte ich das Glück, dass ich mit Marc Giannola zusammenspielen durfte, mein erstes Jahr, als ich aufgekommen bin. Und in Davos eben, in Davos bist du einfach reingekommen und hast die Kerngruppe, die wir hatten, die hat so gepusht, die hat gezeigt, wie es geht. In jedem Training sind die voll gegangen, haben ihr das letzte Hemd gegeben für die Mannschaft. Und ich glaube, das sind Sachen, die mich extrem prägt haben. Es war nicht so, dass einer irgendwie speziell rausgestochen wäre, der gesagt hat, hey, jetzt machen wir das und das. Da war sicher der Arno auch einer, der den Jungen auch die Chance gegeben hat, ihnen das Vertrauen gegeben hat. Du hast natürlich auch zurückgeben, du hast auch müssen leisten. Aber ich glaube, das war das Wichtigste, dass du einen gehabt hast, einen Trainer, der auf dich baut, der wusste, okay, ich darf einmal einen Fehler machen, du bist dann gerade auf der Bank mit der Wolldecke, sondern darfst auch etwas probieren. Und ich glaube, das war für mich vor allem sehr wichtig, dass ich einen Trainer hatte, der mir das Vertrauen gegeben hat und die Chance gegeben hat, zum Spielen.
Was ich mich gefragt habe, meistens habe ich sonst von den Bielen Spielern ein bisschen gekannt, weil wenn irgendjemand Neues kam, habe ich dann für die Zeitung früher Abend ein Porträt geschrieben und dann fragt man immer so ein bisschen, was man sonst abseits von mir so keiner macht. Aber bei dir, ich weiß nicht, ob das dann jemand anderes hat geschrieben oder ist mir auch nicht in den Kopf gekommen. Oder was hast du sonst noch für Hobbys? Weißt du, hast du noch irgendwie, weißt du, du hast zwei kleine Kinder, da bleibt aber nicht mehr so viel Zeit noch für anderes. Aber was ist noch, etwas, was ich gar nicht mit Hockey zu tun hat oder so?
Ja, du hast natürlich kein Porträt geschrieben, weil ich so kurz entschlossen auf Biel gekommen bin.
Ja, aber meistens, wenn du zum ersten Training kommst oder so, machen wir dann aber schon etwas. Oder? Aber ich habe ja gefunden, der Grossmann kennt ja jeden.
Oder nicht interessant.
Nein, aber ich war auch ein Kollege oder so, nehme ich an.
Nein, ich glaube niemand. Also, ja, ich habe nie etwas gelesen. Aber,
gut. Ich weiß es nicht. Mehr so, weil du, der Kleisler im Bausch hat dann geschrieben, von Lausanne kommst, von Grossverdiener und ein bisschen weniger verdienst in Biel. Das ist das Hauptthema.
Das ist ja, genau. Aber es war meine freie Entscheidung von dem her. Ja, genau. Nein, für mich stimmt das so. Darf ich fast nicht sagen, gell?
Doch, so.
Nein, das steht im Vertrag, das darf ich nicht sagen. Nein, ich mache sehr gerne Skitouren. Ich gehe immer nach der Saison. Darf niemand sagen, pssst, nicht dem Stony sagen. Und im Villar auch nicht.
Ah, das ist extra im Vertrag?
Ja, du darfst keine Extremsportarten machen, gar nicht.
Ja, ja, das weiss, aber du hast wie eine Extra-Bewilligung, dass du darfst.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht.
Aber du gehst nur nach der Saison?
Ich gehe nur nach der Saison, genau. Da kann man sich nicht verletzen.
Ein Primär im Flip-Pass.
Genau. Nein, das Toni weiss es.
Aha, das ist schon mal mitgekommen. Würde man noch sehen.
Nein, das mache ich. Ich finde, das... Ich bin in Davos regelmäßig Skifahren. Also eben, wenn 2,5 Meter Schnee, Neuschnee hast, stehst du morgen um 8 Uhr auf, hast strahlenden Sonnenschein und den Berg vor dir nass. Also wer da nicht... Wir haben eine Gruppe gehabt, wir sind wirklich regelmäßig, also wir sind sicher zweimal pro Woche Skifahren.
Es hat einfach nie etwas passieren.
Das ist ja so, ja. Ja, aber schlussendlich kannst du auch über die Straße laufen und angefahren werden. Mhm. Aber klar, das Risiko ist halt schon erhöht, wenn du so etwas machst. Ja, das mache ich
einfach. Also, wie gehst du das richtig? So, mit Auflaufen?
Also, wenn ich eine Skitour mache? Ja. Dann machen wir es richtig. Also, müssen wir nicht gehen.
Sonst... Oder Tennis oder so?
Nein, das mache ich nach der Karriere. Okay. Wenn wir es dann noch dürfen, ja. nein, dann machen wir meistens... wir sind ein Dreiergruppe und nehmen dann meistens einen Guide mit, also einen Bergführer. Und dann machen wir 2-3 Tagestouren. Also, übernachtet in der SAC-Hütte, gehen manchmal ein bisschen mit Klettern, ein bisschen so. Ich bin ein bisschen schwer dafür, ich merke es manchmal, es geht recht in die Beine und in die Lunge bei mir, aber
Die Alpinen sind mehr so...
Ja, also hier...
Du bist auch Hockeyspieler.
Light and fast. Das heisst light and fast. Das ist eigentlich so ein bisschen das Motto. Aber das ist bei mir noch schwierig. Ja, und eben mit Packen und so. Dann musst du halt relativ leicht packen. Weil ein kleines Gramm ist, das merkst du dann halt. Oder? Und nein, es gibt mir einfach extrem viel. Die Natur, die einfach für dich sein. Eben, ich meine, das ist wie, bist wie ein Tross, wenn du rauflaufst. Die 3-4 Stunden. Und das ist etwas mega Schönes, wenn du auf dem Gipfel oben stehst und runter schaust, die Weite, die Natur. Und das in der Schweiz, oder? Ich glaube, das schätzen wir viel zu wenig, wie schön dass wir es eigentlich haben. Das ist sicher ein grosses... Ja, eben. Also, das mache ich 1-2 Mal im Jahr, max, oder? Sonst... Du gerne Wake Surfen, das habe ich viel gemacht auch im Sommer. Jetzt mit den Kindern, die sicher kleiner waren, sind ein bisschen weniger, aber vor allem vor den Kindern habe ich das sehr oft gemacht. Wir haben einen Hund, sehr viel draußen mit dem Hund. So ein bisschen Film habe ich auch zeitelang sehr oft ins Kino, früher vor allem. Jetzt mit den Kindern auch ein bisschen weniger natürlich. Aber heutzutage gibt es ja mit Netflix und all dem Zeug gibt's auch andere Möglichkeiten. Von dem her, das ist schon etwas, was mich interessiert. Ja, das sind auch so ein bisschen die Sachen. Du gerne essen, gut essen. Gib auch gerne mal ein bisschen mehr Geld aus für ein gutes Essen. Das ist etwas, was ich gerne mache. So ein bisschen die Haute Cuisine, manchmal. Also auch 1-2 Mal im Jahr Maximum. Aber das ist etwas, was ich auch sehr spannend finde.
Kochen die auch? Oder?
Kochen auch, ja.
Was sind denn deine 3 Top-Hockey-Filme? Grosser Filmfan.
So ein spannendes Thema, jetzt kommen wir wieder auf Hockey. Hä?
Du kannst auch deine 3 Top-Restaurants
Restaurant-Kennt-Team habe ich
gedacht. Genau.
Hockey-Film. fast noch schlimmer als mein...
Was der Wort
schon spät. Mein Bogen vom Lidström auf Silber.
Auf Schwede.
Aber...
Haben wir schon zurück fürs Mic, genau.
Der Rest. Fast der Restaurant
lieber. Ja, Restaurant.
Die kannst du leisten,
nicht? Ja, ist mega schwierig. Also ich gehe sehr gerne in Leuen, in Messen, jetzt hier in der Region.
Kenne ich.
Ja. Ja.
Das ist von mir etwa 5-10 Minuten in der
Volta. Bist du auch schon gewesen?
Nein.
Ja.
Aber ich höre viel Gutes. Ich fahre aber eben durch und denke, oh, der Leuen, es ist eher ein Obersegment,
glaube ich. Ich glaube, für die Region schon. Ja, es ist schon. Ja, also, was glaube ich, ein Sechsgänger kostet 155 Franken.
Ja, gut, das kann man sich so machen.
Ja. Also ich sage, Wild ist auch wirklich sehr gut. Service ist super, sie sind sehr kinderfreundlich. Darum ist das, ja, eben mit Kind ist das schon. Wir gehen auch, manchmal gehen wir allein ins Zweite essen oder mit Damien und Nina gehen wir auch ab und zu. Nachher nehmen wir Kind mit. Ja, ich glaube, das ist heutzutage schon wichtig, wenn du Kind hast, dass du ein Restaurant hast, wo das versteht, dass das Kind auch abholen, dass halt, wenn es ein Leute sind, dann sind es halt ein bisschen Leute, okay, dass sie Kinderecken haben. Das ist jetzt ein Restaurant in der Region, wo ich kennengelernt habe und eigentlich relativ gut, sehr gut finde. Dann Arpège in Paris, das ist aber eher, ja. Aber es ist eine sehr spannende Erfahrung gewesen, weil es ist nur Gemüse. Also er hat 3 Michelin-Sterne, nur mit Gemüse. Er hatte eine Brasserie gehabt, vorher, klassische, hat dort auch 3 Sterne gehabt und hat nachher umgestellt, nur Gemüse. Und hat 3 Sterne geholt. Und das ist wirklich, also wir sind gegessen und hast gedacht, wie können Tomaten so schmecken? Das ist, so, das ist wirklich eine spannende Erfahrung gewesen. Sehr spannend. Und nachher, ja, McDonald's.
McDrive oder vor Ort?
Ja, McDrive. McDrive, da kann ich zuhause auf dem Sofa. Genau. McChicken und Chicken Nuggets, yes, mit Senf und Currysoße.
Okay. Ja, dann lassen wir die Hockey-Filme. Wir haben schon genug über die diskutiert. Ich habe nur gedacht, du
Film, ja, Mighty Ducks 1 bis 3.
Oh, yeah! Nice!
Wir haben das 3
noch nicht wahr. Nein,
das ist nicht wahr.
Er
hätte gedacht, geschildert.
Ja.
Nein,
ich meine, ja. Also, yeah. Miracle ist sicher weit oben.
Ja, das ist das. Ja, das Hockeyspiel. Ich glaube, die True Stories, das ist immer am spannendsten. Ja,
nachher. Vor allem, wenn man selber schon fast mal so ein Miracle. Oh, man kann es als Miracle bezeichnen, 2013, auch wenn, mehr sagen wir nicht.
Ja, ist wahrscheinlich schon noch ein Unterschied. Also, ich meine, das ist, die Russen sind ja dort mal wirklich mit dem Besten vom Besten gekommen an der WM. Seien wir ehrlich, sind nie die Besten vom Besten. Also. Oder? Vor allem in den letzten paar Jahren nicht, aber ja, ist ein anderes Thema.
Ich habe noch eine Zuschauerfrage. Nicht jetzt spezifisch auf dich, aber jemand wollte wissen, ob es Spieler gibt beim AC Biel, die so einen Ausrüstersponsoren-Deal haben. Mit CCM oder Bauer. Aber die reden ja, glaube ich, einfach als Team mit CCM. Also kannst du ein bisschen, sag du.
Nein, ist nicht erlaubt. Weil du hast der Schweizer Eishockey ist der einzige Sport, ich glaube weltweit, also so viel ich weiß, wo du deine Persönlichkeitsrechte abtrittst. Also jedes Foto, jedes Autogramm, jedes... Wenn du Werbung würdest machen für irgendetwas, darfst du das gar nicht, weil das deine Rechte gehört eigentlich im Verein.
Also am Verband oder im
Verein? Im Verein.
Spannend.
Und das heisst, eigentlich, eben, wir haben CCM als Sponsor. Schlittschuh ist eine Ausnahme, weil das sehr individuell ist. Aber Stöck, Händchen, Helm, alles, das ist eigentlich alles CCM. Das müsste eigentlich alles CCM gespielt werden. Es gibt Ausnahmen, Regel, ich glaube, der Hofer spielt Bauer.
Ja,
ich glaube, ich weiß nicht, ob so schnell jemand Bauer spielt. Der Radi, glaube ich, der Radi ja. Und der Hofi. Aber das haben sie einfach so im Vertrag, dass sie das dürfen spielen. Aber die zahlen das ganz eigentlich wie selber. Wir haben ein Budget von, ich weiß gar nicht, 4'000 Franken, glaube ich. Für Material, also für Schlittschuhe und Stöcke hauptsächlich und Schutzmaterial wie Ellbogenschoner, Brustpanzer, Scheinbeinschoner, Hosenhändchen, Helm, die werden gestellt vom Verein. Ja, und dann musst du mit diesen 4'000 Franken irgendwie auskommen. Also weit lange es nicht, so unter uns gesagt.
Also du kannst nicht einfach unbegrenzt Stöcke von CCM beziehen, wo das jetzt dieser Ausrüster vom EHC Bio ist?
Ja, kannst du schon. Die 4'000 Franken, ja. Die 4'000 Franken aufgebraucht hast. Das ist nach 12 Stück sind die 4'000 Franken.
Sie haben
sind die 4'000 Franken aufgebraucht, oder? Sind
bessere Preise oder so, oder Ankaufs? Oder
ja, so. Also, sag mal eine Zahl, was denkst du, was zahlen wir so für einen Stock?
Ja, also, man hat die etwa 300 Stutz auf, oder? Dir auch?
Ja, 400 auch.
Sogar.
Das heisst, einer ist weniger auf Messen.
Ja, genau. Ja. 300 Stutz pro Stock.
Auch für
ja.
euch?
Ja, für uns, ja.
Und dann wird gestrichelt
durch den Material? Ja, nein. Du machst deine Bestellung, du hast dein Konto beim Conte und dann bestellst deine 12 Stück und dann kommt dann im September schon die erste Rechnung, weil wenn du das zweite Paar Schlittschuhe bestellst, kommt dann schon die erste Rechnung, die du selber musst zahlen musst. Ja.
Es ist das also nicht wie NHL, wo dort haben alle Spieler ja so Deals, die meisten. Da hat nicht im Team, sie haben Dewey Bauer, Dewey CCM, Dewey Warrior.
Ja, die kommen dann
noch... Die Top-Stars bekommen dann noch Geld
genau, für das. Nein, das ist... das würde jetzt den Rahmen von dieser Sendung wahrscheinlich sprengen, wenn wir das Thema würde ansprechen. Das ist halt auch ein bisschen so ein bisschen... Ja, unserer Liga, so ein bisschen... Ja.
Ich immer ganz einfach denke.
Genau.
Eben, wenn du da spielst, mit den Schläfen, das ist klar. Wenn ich ein Bauer gewohnt bin, kann ich nicht im CCM schläfen kommen. Darum, eben dort hast du gesagt, das ist die Ausnahme, die Stöcke, hey, gewisse Spielerausnahmen, was ich nachvollziehen kann.
Ja, mir geht es so. Ich finde, es ist mehr so ein bisschen...
Ist doch etwa gleich. Also,
die spielen mit dem alten Team. Nein, es ist schon ein Unterschied. Mit
Bauernstöcke gespielt, jetzt spielen sie mit CCM. Ja, ist das so eine Riese?
Mir geht es mehr so ein bisschen darum, dass eigentlich das Material, das du brauchst, und eben,
um deinen Beruf
ist ja genau gleich. Also eben, meine, du hast die 4'000 Franken, ob in der Nazi bist, ob Champions League spielst, ob 700 Playoff-Spiele hast. Also das ist echt die 4'000 Franken. Und,
so ein Schwerstarbeiter wie du, der am meisten spielt.
Schlussendlich, also die Ausrüster in der Schweiz haben es mega schön. Also die, klar, die zahlen Sponsorengeld im Verein, aber das holen sie so 4-5-fach wieder rein. Weil der ganze Nachwuchs sollte ja auch CCM spielen. Oder? Und das ist so ein bisschen... Ich bin ja in der Spielervereinigung und das ist schon ein Thema, wo wir schon lange dran sind.
Ja, dann eine lustige, interessante Anekdote, wo der Harry Sätteri neu ist hergekommen. Das war das erste Training, wo wir sie schauen konnten. Einen Fotograf dabei hatte. Dann hat er noch den Bauer, ich glaube Bauer gewesen, der Bauerstück. Und dann hat mir der Hose den Material gesagt, ja, könnt ihr nicht ein Bild machen, wo man den Bauerstock nicht sieht, wegen dem Sponsor. Ich sagte, nein, also, dann tauscht er ihn jetzt aus, dann können wir es machen. Und sonst, ich kann nicht die Realität verfälschen.
Ich meine, bei den Goalies ist dann schon einmal etwas anderes. Also, wenn du
die Fläche halt.
Ja, und auch eben, wenn du gewöhnt bist.
Jetzt hat er mich befreit, oder? Wenn ich mich angeachtet habe, dann glaube ich einfach überspreit.
Das ist sicher ein
Thema. Ja, und bei den Schoner auch. Also die Schoner sind gut,
da darfst du aber nicht, oder? Das ist werbefrei, habe ich gemeint. Das hättest du nicht mit jemandem besprochen. Aber gestimmt, wo jetzt beim Harry steht, jetzt ist sie Sebien drauf.
Ja, aber auf der Seite steht schon drauf.
Jetzt schon, aber vorne nicht, oder? Es hat keine Goalie-Vorne-Werbung drauf. Du weißt doch, dass es Goalie gibt.
Mal, steht schon drauf.
Sorry, die Marke, ja. Doch, aber ich meine eben Marke, ja. Ich meine rein... Es wäre ja eine Riesenfläche, es ist ja überall Sponsorenzeug
drauf. Doch.
Eben das Ding, die Marke, ich habe es verwechselt mit, es steht jetzt nicht Quickline drauf oder was?
Nein, das steht nicht. Das kommt dann schon noch, vielleicht. Die Deutschen und Finnen und so, die haben Werbung drauf.
Ich glaube, das Thema, eben das ist ein Thema, das man kann.
Ja, da kannst du eine ganze Sendung machen. Könntest du mal den Fabrizio Conte einladen oder so? Oder den Jürgen Ochsner oder so? Oder den Sascha Ochsner, genau.
Das sind so die zwei Player, oder? Im Schweizer Eishockey.
Ja, Hinterhockey ist nicht mehr so gross. Sind schon Conte. Ja, Conte. Ja, ja. Also eben, meine, schlussendlich, die haben ja so ein kleines Monopol. Bös gesagt. Also eben, meine, sie können, du kannst auch die Stücke nicht im Ausland bestellen. Das ist gar nicht möglich. Oder? Du kannst ja nicht sagen, ich bestelle sie in Frankreich oder ich bestelle sie in...
Ja, das gibt es auch bei anderen Waren. Ja.
Genau.
Ja. Immer mit euch noch Hockey Motoshop von Oli Anken erinnern.
Ah,
das ist der.
Und der Albert Müller hat es gegeben. Ich glaube, der
Gott. Wüterich hat es noch gegeben.
Der hat auch bei noch, Müller oder? Geschafft, sehr wahrscheinlich. Mhm. Glaube ich noch sogar. Und, ja, der Wüterich, wo ja. Ja, heute. Und jedes Dorf hat sie Hockeyladen gehabt. Fleiss, früher der Glaser ist alles dort bestellt, gibt es heute
nicht. Nein, geht nur noch Ochsner und Conte.
Das ist so Zeitgeist.
Ja. Ja, und eben, dann hast du halt deine... Ja, wenn einer halt ein bisschen mehr Stöcke braucht, dann zahlt halt ein bisschen mehr.
Oder auch ihm tust du verschenken, den Kindern, die fragen nach
dem Match. Ja, oder wenn du deine 27'000 Schüsse nach dem Training machen willst, dann brauchst du halt anstatt deine 15 Stück, brauchst du 30 Stück und zahlst du noch.
Du fährst Abnützung?
Ja, sicher.
Wirklich?
Ja.
Vom Flex oder wie?
Nein. Ja, das Material wird teurer, aber nicht besser.
Das ist auch eine interessante Aussage. Ich glaube, es schreit nach einer Sendung. Das könnte man jetzt einfach mal im Sommer machen. Ja. So etwas, dann, wenn ich viel aufkomme, sage ich, jetzt machen wir mal.
Der Ratgeber wechselt doch immer den Stock für das Powerplay. Der hat eigentlich den Powerplay.
Ich habe mehr Flex, weniger, also härteren Stock für das Powerplay.
Ich habe mehr gemeint, es sind einfach Kopfsachen. Aber es hat eben
noch. Nein, der Bessina hat das früher einmal gemacht, der Wuckler hat das auch gemacht. Ja, ja, genau. Ja, gut, in der NHL tun sie alle Drittel Stock wechseln. Topspieler.
Wenn der Sponsor
dir. Wenn es gratis ist, dann würde ich es auch machen. Genau. Ja. Könnte ja so gut schiessen, glaube ich.
Und verschenken können beim Einspiel, oder wenn irgendetwas Schild hat, please give me a stick und dann weg.
Und bei uns musst du sagen, wenn sie im August schon fragen, ja, nein, wirklich, im August habe ich wirklich noch kein Stück. Nein, die brauche ich wirklich noch.
Mach Brüder.
Gut,
ja. Hast du noch etwas?
Nein, ich denke, wir sind recht weit weg von Biel am Schluss. Aber ich denke, es ist ja, sehr vielseitig gesehen. Hey, ja, nichts weiteres beizufügen.
Ist für dich auch gut.
Ja, super. Danke vielmals.
Ja, merci dir. Interessant gewesen.
Ja, spannend gewesen.
Ja, der Robin Grossmann mit dem Helm, die Helmgeschichte, klingt mir interessant. Ich habe am liebsten einfach ohne Helm gespielt, weil ich eben den Craig McTavish, habe ich dann schon lässig gefunden, habe ich dann schon verfolgt. Und bei mir, zu Basel, wird Robin Grossmann natürlich durchspielen als Center. Da würden wir zusammen aufsteigen und der Nazi A hat einen fixen Platz als Mittelstürmer. Also, und sonst, nehmen wir doch ein bisschen zusammen, gell, die drei.
Ja, das war es vom 11. Flipass. Heute mit dem Robin Grossmann. Nochmal merci für mal an dieser Stelle, hat er uns Zeit genommen. Dir gehört uns voraussichtlich in 2 Wochen wieder. Followt uns vor allem auf Instagram, da machen wir immer wieder Umfragen und könnt ihr uns eure Fragen auch einschicken. Ich bin der Moritz Bill, an meiner Seite ist wie immer der
Michael Krein, auf meiner Seite, merci für mal. Tipptopp gesehen, merci an Robin Grossmann. Sehr aufschlussreich gesehen.
Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen.